turn the lights down and just put this on. It's right behind you.
Deutschlandfunk, der Tag.
Eine Videovorführung im Oval Office und auch ein Déjà-vu. Wieder überzieht Donald Trump einen Staatsgast in aller Öffentlichkeit mit haltlosen Behauptungen und Vorwürfen. Dieses Mal geht es um den angeblichen Völkermord an weißen Farmern in Südafrika. Der Gast, Südafrikas Staatspräsident Cyril Ramaphosa.
You do allow them to take land.
No.
You do allow them to take land.
No, nobody can
take
land.
And then when they take the land, they kill the white farmer. And when they kill the white farmer, nothing happens to them.
No.
Wie wird dieser Affront in Südafrika diskutiert und wie wichtig sind überhaupt gute Beziehungen zu Trumps Amerika für das Land, klären wir später mit unserem Korrespondenten in Johannesburg.
Die Sicherheit unserer baltischen Verbündeten ist auch unsere Sicherheit.
Starten wollen wir aber mit der sogenannten Litauen-Brigade der Bundeswehr. Heute einiges an Aufgalopp und Pomp in Vilnius mit Bundeskanzler Friedrich Merz, mit Verteidigungsminister Boris Pistorius und mit meinem Kollegen Frank Capellan, der uns erzählt vom Kraftakt Deutsche Brigade und von anderen Herausforderungen für die Truppe in den nächsten Jahren. Das ist der Tag für diesen 22. Mai 2025. Ich bin Gaspar Bachenberg. Hallo Frank nach Litauen.
Ja, grüß dich, Jasper. Aufregende Zeiten hier.
Ja, und großer Bahnhof heute in Vilnius. Großer Bahnhof, unter anderem ja. Friedrich Merz ist nach Litauen geflogen, der Bundeskanzler. Sein Verteidigungsminister Boris Pistorius hat er mit dabei, allerdings in einem anderen Flieger. Und der gemeinsame Anlass ist der sogenannte Aufstellungsappell für diese deutsche Brigade. Und du mittendrin, wie wir es gewohnt sind von dir. Gib uns einen Eindruck von dem, was du bisher erlebt hast heute. Wie müssen wir uns vor allem dieses Zeremoniell in Litauen vorstellen?
Ja, das war schon eine sehr feierliche Angelegenheit, muss man sagen. Das Ganze stand eigentlich nur unter dem schlechten Stern des Wetters. Also ich habe mich jetzt hier unter einem Baum verkrümelt, weil es gerade wieder gewittert hat. Unsere Verbindung ist ja vorher auch schon mal zusammengebrochen und das war ein bisschen bedauerlich. Als der Kanzler hier gesprochen hat vor einigen hundert Soldaten, da standen die buchstäblich im Regen. Also da gab es hier einen massiven Platzregen und das war insofern feierlich. Die sind eingezogen mit dem Stabsmusikchor, das eingeflogen worden war aus Deutschland. Da wurden diverse Märsche gespielt, dann gab es verschiedene Formationen, dann wurde vor einer halben Stunde etwa das Wappen der künftigen Brigade hier enthüllt und übergeben. Dann gab es den Überflug von Kampfhubschraubern der Bundeswehr, die hier im Tiefflug über den großen Platz vor der Basilika in Vilnius, in der Altstadt von Vilnius geflogen sind. Also das war alles schon sehr beeindruckend.
Welche Botschaft war denn dem Bundeskanzler bei diesem Anlass wichtig? Er war ja extra nun vorbeigekommen, um was loszuwerden. Was war das?
Ja, die Botschaft war, dass Deutschland solidarisch ist. Es geht ja darum, mit dieser Brigade, die hier stationiert werden soll, die jetzt formal ihre Arbeit aufgenommen hat, aber erst Ende 2027 voll einsatzfähig sein wird, mit 5000 Soldatinnen und Soldaten, dass die eben die NATO-Ostflanke schützen, dass die Litauen auch schützen. Die russische Bedrohung ist hier allgegenwärtig. Das spürt man in Gesprächen mit den Menschen. Und das hat eben der Kanzler auch betont, dass Deutschland da seinen Beitrag leisten werde. Er hat aber auch gesagt, wenn Vilnius verteidigt wird, dann wird auch Berlin verteidigt. Also es geht eben auch um die Sicherheit Europas, um die Sicherheit Deutschlands. Auch deswegen habe man sich gemeinsam mit Boris Pistorius, dem Verteidigungsminister, der das ja schon etwas länger verfolgt, also vor 2 Jahren entschlossen, diese deutsche Brigade hier aufzubauen. Und das ist in der Tat einzigartig. Das haben wir in der Geschichte der Bundeswehr noch nicht gehabt, dass dauerhaft eine Panzerbrigade, die Panzerbrigade 45, hier stationiert sein wird. Da werden also viele Menschen zum großen Teil auch mit ihren Familien nach Vilnius ziehen und in die Umgebung der Hauptstadt, um hier ihren Dienst zu tun.
Du hast es schon angerissen, am Ende sollen es 5000 Soldatinnen und Soldaten sein. Im Moment sind es gerade einmal 400, aber das soll jetzt in den nächsten Monaten und Jahren ja Zug um Zug aufwachsen und mehr werden. Beschreib uns ein wenig, was für ein Kraftakt ist das für die Bundeswehr zum einen und sicherlich ja auch für Litauen?
Ja, das ist für beide Seiten in der Tat ein großer Kraftakt. Da muss viel Manpower und auch viel Geld hineingesteckt werden. Es geht eben darum, dann die Verbände Schritt für Schritt hier nach Litauen aus Deutschland zu transferieren, gewissermaßen das Material rüberbringen. Dann hängen die ganzen Umzüge von den Soldatinnen und Soldaten natürlich dran und die litauische Seite ist damit befasst, für die notwendige Infrastruktur zu sorgen. Da geht es schlicht und einfach darum, dass die Menschen irgendwo wohnen müssen, dass sie unterkommen müssen. Da werden Kasernen gebaut. Ich habe gerade mit einigen Soldaten gesprochen, die derzeit noch versuchen, hier privat auf dem Wohnungsmarkt in Vilnius eine Bleibe zu bekommen. Also das ist sicherlich alles nicht so einfach. Was ich gerne noch schildern würde, das war vor diesem Aufstellungsappell, da gab es hier eine Waffenschau. Und das war für mich schon fast etwas befremdlich. Und da habe ich gedacht, daran sieht man, dass die Zeitenwende tatsächlich angekommen ist. Also das deutsche Panzer, ein Leopard-Panzer oder auch der Brückenlegepanzer Leguan beispielsweise, dass die hier oder die Panzerhaubitze 2000, dass die hier in der Altstadt von Vilnius präsentiert werden und dass die Menschen das begeistert feiern. Da sind ganze Schulklassen gekommen, die haben dann auch fähnchenwinkend hier am Straßenrand gestanden und haben die deutschen Soldaten begrüßt. Also das war schon ein besonderes Erlebnis. Wie gesagt, das zeigt, die Zeitenwende ist angekommen. Das hätte man sich vor vielen Jahren eigentlich nicht vorstellen können. Diese Militärpräsenz und die Demonstration auch von militärischer Macht, also das war schon beeindruckend, wie sehr die deutschen Soldaten auch hier willkommen geheißen werden.
Der Aufbau dieser Brigade ist ja nur eine von vielen Herausforderungen für die Bundeswehr im Moment, im Angesichts der Bedrohung Russlands und Putins imperialer Kriegspolitik. Wir haben das auch schon ein bisschen diskutiert. Die europäischen Partner wollen aufrüsten. Die NATO hat große Erwartungen an zusätzliche Fähigkeiten bei der Bundeswehr. Bei der Truppe gibt es immer noch nach wie vor große Mängel, etwa in der Ausrüstung. Was würdest du sagen, was ist so mit Blick auf die nächsten Jahre und quasi die Litauen-Brigade im Kopf die größte Herausforderung für die Bundeswehr?
Also die allergrößte Herausforderung ist mittlerweile die Personalgewinnung. Man versucht eben auch die Soldaten, die hier dauerhaft in Litauen stationiert sein werden, eben mit ihren Familien kommen. Ich sagte es eben, die müssen versorgt werden, die müssen dann für die Kinder einen Schulplatz, einen Kita-Platz haben. Man versucht, die freiwillig zu bekommen. Und da hat mir eben ein Soldat gesagt, ich bin gerne hier, ich werde so freundlich aufgenommen. Ich sehe einen großen Sinn in diesem Dienst, den ich hier mache und ich will Werbung dafür machen. Aber insgesamt muss man natürlich sehen, dass die Bundeswehr ein erhebliches Personalproblem hat. Die scheidende Wehrbeauftragte, gestern ist ihr Nachfolger Henning Otto gewählt worden, also Eva Högel von der SPD, die hat gestern ja noch einmal ihren Wehrbericht diskutieren lassen und da ging ganz klar daraus hervor, dass die Personalgewinnung eben bei der Bundeswehr nicht so vorankommt, wie man sich das vorstellt. Im Gegenteil, auch bei der Bundeswehr werden die geburtenstarken Jahrgänge nun ausscheiden und das führt eben dazu, dass die Truppe eher schrumpft und man hat sich ja zum Ziel gesetzt, bis 2031 auf 203.000 Soldaten aufzustocken. Derzeit haben wir gut 180.000. Und da kommt man überhaupt nicht vorwärts. Und da steht eben über allem das ganze große Thema Wehrpflicht, Wiedereinführung der Wehrpflicht. Und ich denke, wenn man sich so umhört in Berlin, dann sind sich alle darüber einig, daran wird man nicht vorbeikommen können. Man muss es nur insbesondere den Sozialdemokraten noch beibringen, denn da gibt es erhebliche Vorbehalte und wir wissen auch, man bräuchte eine Zweidrittelmehrheit, um die Wehrpflicht auch für Frauen einzuführen. Also das wird das spannende Thema sein in den kommenden Wochen und Monaten bis zum Jahresende. Erst einmal hat man gesagt, alles soll freiwillig gehen. Aber wenn man da nicht vorankommt, wird man wahrscheinlich an der Wehrpflicht nicht vorbeikommen. Also das ist meiner Ansicht nach das ganz große Problem. Das finanzielle Problem ist im Grunde keines mehr, nachdem man die Schuldenbremse weitgehend ausgesetzt hat und erhebliche Milliarden jetzt bereitgestellt werden für die Nachrüstung der Bundeswehr. Auch der Aufbau der Brigade hier in Litauen ist nicht ohne finanziell. Das wird 4 bis 6 Milliarden Euro kosten. 1 Milliarde pro Jahr rechnet man dann, um diese Panzerbrigade unterhalten zu können. Also da muss viel Geld aufgewendet werden, aber da sind die Weichen ja, wie wir wissen, gestellt worden.
Und glaubst du, dass in der Figur, in dem Amt, das Boris Pistorius ja von der alten in die neue Bundesregierung auch weiterträgt, dass er einer ist, der das auch so klar und eindeutig sieht mit der Wehrpflicht und der quasi diesen Zwischenschritt über die Freiwilligkeit macht, um dann alle davon zu überzeugen, dass es am Ende doch, auch die SPD überzeugen, dass es am Ende dann doch wieder eine Wehrpflicht braucht?
Also ich persönlich glaube, dass Boris Pistorius davon überzeugt ist, dass es nicht anders gehen wird. Aber er hat natürlich ebenso wie Eva Högel oder auch wie der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr ins Spiel gebracht. Und das könnte eben der Weg sein, eine Brücke zu bauen, dass man eben verpflichtend Dienst leisten muss, Mann wie Frau. Aber eben nicht nur bei der Bundeswehr, sondern möglicherweise auch im sozialen Bereich, was wir früher im Zivildienst gekannt haben. Also das wird wahrscheinlich die Brücke sein, die man bauen wird. So, ich suche gerade meinen Bus. Das ist mein größtes Problem, wenn ich ein bisschen abgelenkt bin.
Alles gut.
In dieser Minute Richtung Flughafen aufbrechen wollten.
Du hast jetzt also nur noch den Weg zum Flughafen und den Weg zurück.
Ja, das ist der Plan. Ich werde noch ein bisschen was fürs Programm hoffentlich machen können. Aber muss jetzt sehen, dass die Truppe nicht ohne mich losfährt.
Alles klar. Dann eine gute Reise und danke dir für die Zeit.
Ich danke auch. Tschüss, Jasper.
There is criminality in our country. People who do get killed, unfortunately, through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people.
Ja, Kriminalität ist ein riesiges Problem in Südafrika, aber die große Mehrheit der Opfer sind eben nicht Weiße, sondern vor allem Schwarze. Auch mit diesem Hinweis im Oval Office hat Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa im öffentlichen Teil der Begegnung mit Donald Trump ja versucht, die haltlosen und auch irreführenden Behauptungen des US-Präsidenten mit ein paar Fakten zu kontern. Die Wogen im angespannten Verhältnis zu den USA ein wenig glätten. Mit diesem Ziel war Ramaphosa nach Washington gekommen. Trump aber blieb im Oval Office bei seiner notorisch fixen Vorstellung von einer systematischen Benachteiligung von Weißen im Land. Versuchen wir, verschiedene Stränge dieser durchaus bemerkenswerten Konfrontation ein wenig zu sortieren. Mit Stefan Überbach, unserem Korrespondenten für das südliche Afrika. Hallo Stefan.
Hallo, zurück nach Deutschland.
Ihr habt das ja auch natürlich alles genau verfolgt. Diese Begegnung war ja auch im Vorfeld schon diskutiert worden, wie das wohl werden könnte. Was waren denn für dich die entscheidenden Momente dieser Konfrontation?
Also das war ganz klar der Moment, als da im Weißen Haus plötzlich ein großer Fernseher reingerollt wurde und dann da ein Film lief mit angeblichen Beweisen für den Völkermord, für den Genozid an weißen Farmern in Südafrika. Da waren dann südafrikanische Oppositionspolitiker zu sehen und zu hören, die Kill the Boer, tötet den Buren, tötet den Farmer singen. Ein altes, sehr umstrittenes Lied aus der Anti-Apartheids-Bewegung. Und dann waren zu sehen weiße Kreuze an einer Landstraße zum Beispiel, Hunderte, Tausende vielleicht, die Donald Trump, wie sich dann herausstellte, ganz offensichtlich für die Gräber von ermordeten Bauern hält. Das Ganze war, so sieht das zumindest aus meiner Perspektive aus, von langer Hand geplant. Das war eine Art Hinterhalt und Donald Trump wollte seinen Gast vorführen in der Öffentlichkeit. Er hat ja auch plötzlich so einen Stapel von Presseberichten über angebliche Farmmorde in der Hand, die er in die Kameras und in die Richtung der Mikrofone gehalten hat. Also sowas, muss ich sagen, habe ich in den vielen Jahren, in denen ich über internationale Politik berichte, wirklich noch nicht erlebt. Das war eine Falle, es war vorbereitet, das hatte mit Diplomatie nun wirklich überhaupt nichts mehr zu tun. Ja. Das war eine Provokation und ich denke auch eher gedacht für die heimische Galerie, für die eigene Wählerschaft, der Trump bei jeder Gelegenheit sagen will, seht her, ich kämpfe überall auf der Welt für die Rechte der Weißen.
Und wir sprechen gleich noch genauer über die Einschätzungen auch in Südafrika. Noch zu diesem Moment vielleicht noch eine Nachfrage, wie hast du Südafrikas Präsidenten in diesem Moment, hattest du da Aufmerksamkeit dafür? Da wurde ja auch ein bisschen spekuliert, wie war so sein Gesichtsausdruck, wie war seine Körpersprache zu lesen? Wie hast du das wahrgenommen?
Also er hat anders als Donald Trump nicht Richtung Bildschirm geguckt, sondern einen imaginären Punkt am Ende des Raumes fixiert und versucht, ruhig zu bleiben. Ist ihm auch gelungen, muss man sagen. Also er hat sich während des gesamten Treffens nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es war, so heißt es hier in Südafrika, ein erwachsener Auftritt, den Ramaphosa da hingelegt hat. Und unter dem Strich wird ihm das sehr positiv angekreidet, wie er da reagiert hat, auch auf diese Provokation. Ich nehme an, die Delegation, die da unterwegs war, die hat vorher schon gewusst oder geahnt, was da auf sie zukommen könnte, sie entsprechend präpariert. Es war professionell.
Dann lass uns ein bisschen sprechen über die längere Vorgeschichte vor diesem Treffen, denn die gibt es ja durchaus mit einer ganzen Reihe von Konflikten, die sich da aufgetan und angehäuft hatten. Im Grunde, seit Donald Trump ja ins Weiße Haus zurückgekehrt ist, da gibt es eine ganze Reihe. Welche würdest du nennen, welche Punkte waren da schon vorher klar, dass das strittige, dass das konfliktreiche Punkte werden würden?
Also die USA unter der Führung von Donald Trump werfen Südafrikas Regierung seit dem Machtwechsel im Weißen Haus eine regelrechte anti-amerikanische Agenda vor. Da geht es zum Beispiel um die Völkermordklage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Das passt Washington überhaupt nicht in den Kram. Es geht auch um die Nähe Südafrikas zu Russland, zu China in der sogenannten BRICS-Staatengruppe. Es geht um die Nähe zum Iran. Und dazu kommt dann noch, dass Südafrika seine diesjährige G20-Präsidentschaft dafür nutzen will, um Programme für mehr Klimaschutz voranzutreiben, für mehr Vielfalt, für mehr Gleichheit, für mehr Freiheit. Das alles ist Washington ein Dorn im Auge und führende amerikanische Außenpolitiker haben Südafrikas Regierung als bösartig bezeichnet, als Gangsterregime. Die USA haben einige G20-Treffen in Südafrika boykottiert. Und ob Donald Trump dann Ende des Jahres zum großen G20-Gipfel kommt, das ist im Moment noch einigermaßen offen. Also da hat sich ganz schön was aufgestaut, muss man sagen. Und die Frage ist, ob sich sowas schnell auflösen lässt. Ich glaube eher nicht.
So, und da ist eine ganze Reihe von Konflikten, die sich da aufgetan haben. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Einschätzung ist, aber ich würde sagen, aus meiner Perspektive hier von weit weg, quasi über all dem liegt ja all das, was Donald Trump dann auch in der Begegnung im Oval Office so aggressiv zum Thema gemacht hat. Denn diese Behauptung von Donald Trump, alle weiße Farmer würden in Südafrika systematisch benachteiligt, auch ermordet, diskriminiert, das ist ja überhaupt nicht neu. Und das gipfelt ja immer wieder schon seit längerem in dieser unbelegten Anschuldigung, dass in Südafrika so etwas wie ein Völkermord im Gange sei. Wir erinnern uns alle noch, vor kurzem haben die USA eine Gruppe von Angehörigen der weißen Minderheit in Südafrika in den USA aufgenommen, und zwar ausdrücklich als Flüchtlinge. Das läuft ja jetzt schon ein paar Wochen. Wie hat sich die Regierung in Johannesburg in diesem Konflikt denn verhalten?
Also sie hat erstmal versucht und versucht das auch immer noch, diese Vorwürfe sachlich und mit Fakten untermauert zu entkräften. Denn dass hier ein Völkermord an den Weißen im Gange wäre, das ist schon eine ziemlich steile These, um es mal vorsichtig zu sagen. Dafür gibt es dann wirklich überhaupt keine Beweise. Es ist im Gegenteil sogar so, dass es den Weißen in Südafrika, die so ungefähr 7-8% der Bevölkerung ausmachen, dass es denen vergleichsweise gut geht. Sie haben in der Regel die besseren Jobs, sie verdienen mehr, ihnen gehört das meiste Land. Eigentlich sind die Weißen bis heute wirtschaftlich nach wie vor eher privilegiert, obwohl es auch immer Ausnahmen gibt. Es stehen zum Beispiel auch weiße Obdachlose mal an Straßenkreuzungen, bitten um Geld. Und was man wissen muss, ist, dass es hier natürlich sehr, sehr viel Kriminalität gibt im Land. Die Mordrate in Südafrika gehört zu den höchsten weltweit. Jeden Tag werden im Schnitt 75 Menschen umgebracht. Es werden gelegentlich auch Farmer überfallen, das ist so. Aber da sagt die Regierung hier ganz deutlich, das trifft Landwirte, das trifft Bauern und Farmangestellte jeder Hautfarbe. Das hat nun mit Rassismus überhaupt nichts zu tun. In den meisten Fällen geht es da um Raub, also um Geld. Und wenn wir uns mal da die aktuellen Zahlen angucken, dann wurden im vergangenen Jahr etwa 30 sogenannte Tötungsdelikte auf Bauernhöfen registriert. Da stellen wir mal den 75 Morden am Tag gegenüber. Mhm. Und etwa die Hälfte dieser Mordopfer waren tatsächlich Bauern, die anderen Landarbeiter, Wachleute, Weiße und Schwarze. Das bedeutet unterm Strich, ja, natürlich gibt es hier im Lande sehr viel Gewalt, auch gegen Farmer. Aber von einem Völkermord kann nun wirklich keine Rede sein. Und um das Ganze mit der Auswanderung auch mal ins Verhältnis zu setzen, von den insgesamt knapp 3 Millionen sogenannten Afrikanern, also den Nachkommen der Siedler vor allem aus den Niederlanden, wollen nur ein paar Tausend das Asylangebot von Trump annehmen. Das ist also wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Bruchteil.
Und damit haben wir ja eine Vorstellung davon, wie groß die Kluft ist zwischen der Wirklichkeit und dem, was Donald Trump da an Inszenierung im Weißen Haus vorgenommen hat, in diesem Moment im Oval Office. Lass uns dahin wieder zurückkommen. Wir haben es schon angeschnitten, das wurde natürlich in Südafrika auch besonders aufmerksam verfolgt. Und du hast schon angedeutet, also es gibt durchaus Lob dort in der politischen Öffentlichkeit, sage ich mal, für die, wie du hast es genannt, erwachsene Art von Cyril Ramaphosa damit umzugehen.
Richtig, hier ist von einem Team Südafrika die Rede, das da sozusagen bei einem schwierigen Auswärtsspiel in Washington war. Und das Echo insgesamt fällt doch eher positiv aus, würde ich sagen. Die meisten Kommentatoren und Analysten finden schon, dass sich das Team Südafrika achtbar aus der Affäre gezogen hat, dass Ramaphosa und seine Leute vor allem ruhig geblieben sind, sich nicht daran provozieren lassen, dass der südafrikanische Präsident auch seine Delegation viel halt sprechen lassen. Da war zum Beispiel der weiße Landwirtschaftsminister dabei, da war ein weißer Unternehmer dabei, der reichste Mann Südafrikas. Es waren 2 weiße Golfer dabei, die mitzunehmen und sprechen zu lassen, war ein kluger Schachzug, heißt es hier. Also wir haben ja schon es angedeutet, ich habe den Eindruck, dass die Südafrikaner darauf vorbereitet waren, dass Donald Trump da irgendwas plant. Kritisch, um auch das dazu zu sagen, wird hier gesehen, dass Ramaphosa und die anderen immer wieder um Hilfe aus den USA gebeten haben, zum Beispiel beim Kampf gegen die Kriminalität, beim Schutz der Grenzen. Das war des Guten ein bisschen zu viel. Südafrika hat es doch überhaupt nicht nötig, so als Bittsteller aufzutreten. Das ist so der Tenor, vor allem bei der linksradikalen Opposition in der Politik, die von den USA und der Zusammenarbeit mit Washington sowieso nicht viel hält.
Also das war quasi nur die Vorgeschichte zu dem eigentlichen Arbeitstreffen, was dann nach dieser Begegnung im Oval Office gefolgt ist. Und nachdem Südafrikas Präsident da raus war und das Weiße Haus verlassen hat, hat er ja selber auch gesagt, er ist ganz zufrieden damit, wie dieses Treffen gelaufen ist. Welche Punkte hat er da auf den Zettel, die ihn so zuversichtlich machen, dass das schon eine ordentliche Begegnung war unter dem Strich?
Also ich denke, dass Ramaphosa schon unterscheiden kann zwischen dem, was da, sagen wir, an Theaterdonner inszeniert worden ist. Also unterscheiden kann zwischen diesen rechten Verschwörungserzählungen vom Völkermord an Weißen, mit denen Trump vor allem seine eigene Basis erreichen will, und dem, was dann hinterher besprochen wurde, als die Türen zu waren. Da soll es, wie wir hören, ziemlich konkret um etwa Handelsfragen gegangen sein, um die Wirtschaft, um Investitionen, auch aus den USA, die Südafrika dringend braucht, um hier für mehr Wachstum zu sorgen. Dann soll es auch um die Strafzölle gegangen sein, die Trump angekündigt hat und die Südafrika unbedingt verhindern will. Da sagte Ramaphosa in der Tat dann hinterher, als er aus dem Weißen Haus rauskam, das wäre aus seiner Sicht alles ziemlich gut gelaufen. Mal sehen, ob sich da dann demnächst auch wirklich was tut.
Und dann lass uns noch darüber sprechen, wie wichtig dieses Treffen für Südafrika war. Wir wissen, es war Südafrikas Präsident, der gesagt hat, ich würde gerne eine Begegnung, ein Treffen, ein Arbeitstreffen mit Donald Trump machen im Weißen Haus. Und wir haben auch schon angedeutet, also natürlich hat Südafrika auch Beziehungen zu China, hat Beziehungen zu Russland. Also welchen Stellenwert haben da die Vereinigten Staaten? Wie wichtig ist das für das Land, da möglichst konstruktiv in die Zukunft zu schauen?
Also die Beziehungen zu den USA, die haben schon einen sehr, sehr großen Stellenwert hier in Pretoria, in der Hauptstadt und in ganz Südafrika aus verschiedenen Gründen. Denn die USA sind für das Land nach China und der EU der drittgrößte Handelspartner. Wenn da jetzt was ins Stocken kommen sollte, dann stehen hier tausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. Dann waren die USA bis vor kurzem ein ziemlich großzügiger Geldgeber in Gesundheitsfragen. Aus Washington sind pro Jahr unter anderem rund 450 Millionen Dollar geflossen für HIV-Vorbeuge- und Behandlungsprogramme. Das liegt jetzt schon seit Anfang des Jahres auf Eis. Und das bedeutet hier, dass viele Initiativen, spezielle Krankenhäuser, haben dicht machen müssen. Dazu muss man wissen, dass Südafrika das Land ist mit der höchsten Zahl an HIV-Infektionen weltweit und dass nirgendwo sonst so viele AIDS-Patienten auf Medikamente angewiesen sind. Wir haben hier mit Experten gesprochen, die sagen, also dieser Zahlungsstopp der USA, der wird schon bald dazu führen, dass Menschen sterben werden. Und vielleicht noch kurz ein dritter Gedanke ganz hinten dran. Südafrika sieht sich ja nicht nur wegen der aktuellen G20-Präsidentschaft, die das Land im Moment innehat, als Staat, der auf der internationalen Bühne eine führende Rolle spielt. Und da hilft es dann natürlich überhaupt nicht, wenn die USA, das größte, wichtigste, einflussreichste Land der Welt, mit ständigen Vorwürfen das Image, das Renommee der südafrikanischen Regierung ramponieren. Also macht man einen Summenstrich drunter und sagen, für Südafrika steht in den Beziehungen zu den USA eine ganze Menge auf dem Spiel.
Und ganz zum Schluss in dem Gespräch zwischen uns beiden, du hast gesagt, die G20-Präsidentschaft ist natürlich wichtig gegen Jahresende für Südafrika. Wird das so eine Art Lackmustest sein, auch was den Erfolg oder Misserfolg jetzt dieses Treffens angeht, wenn wir dann aus den USA beispielsweise in der nächsten Zeit hören, dass Donald Trump teilnehmen will an einer Veranstaltung, wo er auch immer wieder gesagt hat, er könnte die auch einfach boykottieren?
Ja, also die konkreten politischen Vereinbarungen, die Südafrika mit den USA anstrebt, ist ja eher was Bilaterales. Und wenn man sich da, sagen wir, bei den Strafzöllen annähern kann oder bei Investitionen, die dann aus USA in Richtung Südafrika fließen, dann ist das, was Erfolgsbewertung angeht, unabhängig zu sehen, denke ich, von der G20-Präsidentschaft. Okay. Es war jetzt in den vergangenen Monaten schon so, dass die USA wichtige Ministertreffen hier in Südafrika boykottiert haben. Der Außenminister ist nicht gekommen, der Finanzminister ist nicht gekommen. Das war hier schon deutlich wahrgenommen worden als Herabsetzung. Also das fand man alles andere als zielorientiert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und wenn jetzt Donald Trump tatsächlich Ende des Jahres beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs der G20 nicht kommen sollte, das würde die komplette Veranstaltung aus nicht nur südafrikanischer Sicht entwerten. Die Frage ist, ob die USA tatsächlich daran interessiert sind. Sie ist das einzige Gremium, wo Entwicklungs- und Schwellenländer gemeinsam mit Industriestaaten an einem Tisch sitzen, mit Ländern, mit denen man sonst nicht so gute Kontakte pflegt. Also die Frage ist, ob die USA das wirklich ruinieren wollen oder nicht.
Und das war der Tag für diesen 22. Mai 2025, heute mit Jörg Paffrath und Jasper Barenberg im Team. Danke fürs Interesse und tschüss.
Hallo Jasper.
Hey Frank, grüß dich.
Das Timing ist nicht ganz so gut, aber das weiß man nie. Ich werde hier gerade weggescheucht, weil der Kanzler jetzt abfährt.